Guten Abend, ich begrüße alle herzlich. Wir stehen in 1. Johannes 2, sind seit letztem Mal dran an dem Abschnitt 1. Johannes 2, Verse 18 bis 27. Wir lesen nochmals den ganzen Abschnitt, obwohl wir dann eigentlich mit der Betrachtung weiterfahren ab Vers 20. Aber des Zusammenhangs wegen nochmals ab Vers 18. Darf ich bitten?
Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern weil ihr sie wisst und dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch im Hinblick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm.
Danke. Wir haben gesehen letztes Mal, dass der Abschnitt 1. Johannes 2 ab Vers 12 bis hier Vers 27 ein in sich geschlossener Block ist, der nach dem Prinzip der Ordnung im 1. Johannesbrief parallel geht mit dem 1. Buch Mose. Abschnitt für Abschnitt hat Johannes so geordnet, dass es gemäß den 5 Büchern Mose geht. Und das 4-mal durch den ganzen Brief hindurch. Wir haben gesehen, in diesem Abschnitt geht es ganz besonders nachdrücklich um den Anfang, Vers 13, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Und dann auch in Vers 14, ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Und weiter in Vers 24, Ihr nun, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Da haben wir den direkten Bezug zum 1. Buch Mose, das ja im Hebräischen den Namen hat, Bereshit, und das heißt in einem Wort, im Anfang. Und wenn Johannes hier spricht über was von Anfang war, dann meint er eben den Neuanfang. Man könnte sagen, auch den Beginn, im Blick auf die Neuschöpfung, im Kontrast zur alten Schöpfung, 1. Mose 1,1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Also mit dem Kommen des Herrn Jesus als Mensch in diese Welt, da haben wir diesen Neuanfang. Und das ist hier gemeint mit von Anfang, von Anfang, von Anfang. Und wir haben auch gesehen, eine weitere Parallele zum 1. Buch Mose. In Vers 16 sagt Johannes, das Drei-Punkte-Programm der Welt unter der Führung von Satan sieht so aus. Vers 16 nochmals.
Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt.
Ja. Und wir haben gesehen, genau diese drei Punkte waren die Taktik Satans in 1. Mose 3. Eva hat so ihren Fall erlebt. 1. Mose 3, da heißt es, der Teufel hat vorgestellt, wenn sie die verbotene Frucht essen würde, dann würde sie sein wie Gott. Und 1. Mose 3, Vers 6 sagt, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben, nämlich zu sein wie Gott. Und da haben wir die drei Punkte, gut zur Speise, die Lust des Fleisches, dann ausdrücklich Lust für die Augen und Hochmut des Lebens, begehrenswert, um eben zu sein wie Gott. Und noch eine weitere Parallele möchte ich darauf hinweisen, Vers 17 in 1. Johannes 2.
Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.
Ja, in 1. Mose wird beschrieben, wie eine gottwidrige Welt aufgebaut wurde nach dem Sündenfall. Und da hat gerade auch Kain, der erste Mörder, eine besondere Rolle gespielt und auch die Zivilisation richtig gefördert. Aber schließlich ging diese ganze sündige Welt in der Sintflut unter. 1. Mose 6 bis 9. Das ist die Illustration zu, und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Noah, der mit Gott wandelte, und seine Familie, die durften bleiben. Und eine weitere Parallele müssen wir noch sehen, was da mitschwingt. In 1. Mose 3 hat Gott zum ersten Mal den Messias, den Erlöser, angekündigt. Und da wollen wir lesen, 1. Mose 3, Vers 15, Gott spricht zur Schlange.
Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen.
Ja, also, Gott kündigt an, von Eva wird einmal der Erlöser abstammen. Von ihrem Samen. Deswegen ist es interessant. Man wusste von alters her, dass der Mann etwas geben muss, damit ein Kind geboren wird. Ja, der männliche Same. Aber im Altertum wusste man nichts von dem Samen der Frau. Ja, man dachte, der Mann gibt den Samen und daraus entsteht im Mutterleib nach 9 Monaten dann ein geburtsreifes Kind. Aber die Bibel sagt, es gibt auch einen Samen der Frau. Und erst in der modernen Wissenschaft weiß man, dass es eben beides braucht, die Samenzelle des Mannes und die Fruchtzelle der Frau, genannt das Ovum, das Ei. Das ist auch ein Einzeller. Und die müssen sich vereinigen und dann entsteht ein Mensch. Und hier wird also betont, dass von Eva, biologisch abstammend, der Messias kommen wird. Und er wird der Schlange, der Macht des Bösen, den Kopf zertreten. Aber dabei eine Todeswunde erleiden. Denn die Schlange würde ihm in den Fersen beißen. In die Ferse beißen. Ja, und interessant ist ja Folgendes. Vor einigen Jahren hat man zum ersten Mal den Knochen eines Gekreuzigten gefunden. Die Römer haben ja so viele Menschen gekreuzigt, auf brutale Art und Weise. Aber diese Verbrecher, die hat man dann einfach verbrannt. Und darum ist es archäologisch sehr schwierig, die Kreuzigung zu belegen. Aber da wurde ein Hans eben doch nicht verbrannt, sondern in einem Ossuarium, das ist so ein kleiner Knochensarg, untergebracht. Und bei Straßenarbeiten in Jerusalem hat man den Fußknochen gefunden und der Nagel war noch drin, und zwar durch die Fersenknochen geschlagen. Die Fersenknochen sind so aufgebaut von ihrer Struktur, inneren Struktur, dass sie extrem stabil sind. Die Abteilungen im Fersen, die sind so angerichtet, so physikalisch angerichtet, dass der Knochen sehr stabil ist, aber hat viele Zwischenräume und man kann, das hat mir mein Schwager erklärt, der Fußchirurge ist, man kann ideal einen Nagel durchschlagen, ohne dass der Knochen zersplittert. Und so haben wir das gefunden. Und jetzt wurde klar, alle diese Mittelalterbilder von Nägeln da vorne in die Füße, das ist falsch. Sondern man hat von der Seite her, also der Gekreuzigte hatte den Stamm zwischen seinen Beinen und dann die Hände wurden angenagelt am Querbalken, am Patibulum und von der Seite her wurde in die Ferse eingeschlagen. Und die Schlange, von ihr heißt es, du wirst ihm in die Ferse beißen. Und es ist übrigens ein Wortspiel im Hebräischen. Das Wort für er wird dir den Kopf zermalmen klingt auf Hebräisch genau gleich wie das Wort für in die Ferse schnappen. Aber es sind zwei verschiedene Wörter. Aber im hebräischen Text, die zwei Formen klingen genau gleich. Und das hat dann die Elbenfelder versucht, so wiederzugeben. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Aber natürlich, eine Schlange zermalmt ja nicht, sondern sie sticht mit dem Giftzahn. Und das Wort meint effektiv eben schnappen, beißen. Aber es sind zweimal so die gleichen Ausdrücke. Und jetzt hat man ja in England, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, vor kurzem auch einen so sensationellen Fund gemacht mit einem, von einem Gekreuzigten, auch einen Fußknochen gefunden. Und das ist also nochmals jetzt eine neue Bestätigung, dass das so gegangen ist. Jetzt haben wir also hier diese Ankündigung und Gott sagt weiter zur Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, also Satan, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Da gibt es also noch den Samen der Schlange. Und wer ist denn das? Wer gehört zum Samen der Schlange? Natürlich, die Schlange ist der Satan ist ein Geistwesen. Und wer sind seine Kinder?
Söhne des Unglaubens?
Ja, Söhne des Unglaubens. Beziehungsweise der Herr Jesus sagt jetzt sogar noch ganz direkt in Johannes 8, da spricht er seine Feinde an. Otternbrut, sagt der Herr Jesus Matthäus 23 zu den Pharisäern, die ihn ablehnten. Und in Johannes 8, da sagt er, Vers 44,
ihr seid aus dem Vater, dem Teufel.
Ja. Lies nur Vers 44.
Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ihr Vater.
Danke. Also da bezeichnet der Jesus diese Menschen, die ihn ablehnen, als die Kinder des Teufels. Das ist der Same der Schlange, während er war der Same der Frau. Und nun, ganz interessant, in 1. Johannes 2 haben wir von den Jünglingen im Glauben, also von denen, die schon Fortschritte gemacht haben, haben wir gelesen in 1. Johannes 2, Vers 14b.
Ich habe euch, Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt.
Ja, der Herr Jesus hat am Kreuz den Satan besiegt, der Schlange den Kopf zertreten. Und das ist die Grundlage, dass eben die, die an ihn glauben, auch in ihrem Kampf, wenn der Feind sie angreift, siegreich sein können, den Bösen überwinden. Also so wie der Same der Frau den Kopf der Schlange zertreten hat, so sind sie fähig, den Bösen zu überwinden. Also auch da ein wichtiger Zusammenhang zum ersten Buch Mose. Und wir haben letztes Mal gesehen, ab Vers 18, da spricht Johannes über die Antichristen als tödliche Gefahr für die Gläubigen. Lies nochmals Vers 18.
Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist.
Und von diesen vielen Antichristen, die es schon damals zur Zeit von Johannes gab, sagt er weiter in Vers 19, woher die kommen.
Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind.
Ja. Also Leute, von denen man meinte, das seien Gläubige. Echte Brüder. Und die waren in den Gemeinden damals. Und Johannes sagt, und plötzlich haben die begonnen, verkehrte Dinge zu sagen und sind weggegangen. Viele Antichristen. Und das sind eben Repräsentanten des Samens der Schlange. Und Johannes sagt, wie man sie erkennen kann in den weiteren Versen. Das wollen wir jetzt genauer anschauen. Und zwar erklärt er aber grundsätzlich in Vers 20, wenn er da zu den Kindlein spricht, nicht wahr, Vers 18, man sollte nicht mit Kinder, sondern mit Kindlein übersetzen, Paidion, da spricht Johannes zu den Jungbekehrten, zu denen, die noch gar nicht lange im Glauben stehen. Und er sagt in Vers 20, nochmals,
und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles.
Was? Jetzt sind die erst gläubig geworden und die wissen schon alles. Ja, er sagt, ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Was ist damit gemeint, die Salbung?
Das ist der Heilige Geist.
Das ist der Heilige Geist. Und hättest du noch einen Schriftbeweis, damit wir es auch wirklich glauben? Ich weiß, sonst müssen wir sagen, es ist der Heilige Geist, denn Kurt hat es gesagt. Aber das geht nicht, ja? Jesus Christus wird hier genannt, der Gesalbte. Christos heißt auf Griechisch der Gesalbte und das Hebräische Messias bedeutet der Gesalbte.
Die Befähigung durch den Heiligen Geist, Wunder zu tun auch. Und
ja, aber jetzt sagst du schon eben, er hat die Befähigung durch den Heiligen Geist, Wunder zu tun, aber jetzt machst du schon einen Sprung. Du hast gesagt, er ist der Gesalbte, aber wir möchten ja herausfinden, wie kann man beweisen, dass die Salbung der Heilige Geist ist. Ja, in Epheser 1, 13 und 14 steht ja, dass wir, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Aber dort steht nicht, dass das die Salbung ist.
2. Korinther 1.
Schlagen wir auf. Das hilft. 2. Korinther 1. Also das andere, das hilft alles auch. Aber das hilft uns noch weiter. Vers 21.
Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat.
Danke. Also hier wird auch noch was gesagt, dass wir versiegelt worden sind, wie das Lukas angedeutet hat mit Epheser 1, 13, 14, nicht wahr? Aber hier wird gesagt, dass der Geist Gottes die Versiegelung ist, aber hier wird jetzt nicht gesagt, dass die Salbung, dass das der Heilige Geist ist. Ja, aber dort steht, wo der Herr sagt, empfangt Heiligen Geist, das meinst du, Johannes 20, aber da sagt er nichts von der Salbung.
Ich
Ganz einfach. Ganz einfach. Aber ja, zuerst wolltest du noch was sagen, ja, Kevin. Die Geschichte 10, Vers 38. Genau diese Stelle wollte ich jetzt anführen. Super. Ja, man muss eben schauen, dass man jeden Schritt belegen kann. Jeden Gedankenschritt. Dass nichts irgendwie noch selber so Spekulation drin ist. Also, Petrus spricht da über, in seiner Predigt über Jesus Christus. Apostelgeschichte 10, 38.
Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und alle heilend, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm.
Danke. Also, hier wird doch klar gesagt, mit Heiligem Geist gesalbt. Mit Heiligem Geist und Kraft, aber mit Heiligem Geist gesalbt. Also die Salbung ist der Heilige Geist. Und jetzt sagt Johannes, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Und wisst alles. In Johannes 16 hat der Herr Jesus ja das Kommen des Heiligen Geistes für Pfingsten angekündigt und dort erklärt, wie der Heilige Geist wirken würde. Lesen wir Johannes 16, Verse 12 und 13.
Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen.
Und noch Vers 14a.
Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen.
Ja, da wird von dem Heiligen Geist gesagt, er wird die Gläubigen in die ganze Wahrheit leiten. Und nun kann Johannes sagen, ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Und wisst alles. Weil dieser Geist in ihnen wohnt und ihnen die Wahrheit öffnet, verständlich macht. Übrigens ist darauf zu achten, all diese Verben. Von dem Heiligen Geist heißt es in Johannes 16, Vers 13, der Heilige Geist wird kommen. Ja, wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist. Er wird kommen. Weiter, er wird in die ganze Wahrheit leiten. Drittens, er wird reden. Weiter, er wird das Zukünftige verkündigen. Er wird Christus verherrlichen. Ja, es gibt ja Irrlehrer, die sagen, der Heilige Geist sei eine unpersönliche Kraft, Kraft Gottes. Aber was ist eigentlich die Definition von einer Person? Eine Person ist jemand, der denkt, handelt und fühlt. Man muss nicht unbedingt einen Körper haben. Ein Engel ist ein Geist nach Hebräer 1, Vers 14. Aber es ist eine Person. Denn Engel, die können eben denken, handeln und fühlen. Aber es sind Geister. Und der Geist Gottes ist eben auch eine Person. Und zwar, weil er eben denkt, handelt und fühlt. Er handelt, er wird in die Wahrheit leiten, er wird reden, er wird verkündigen, er wird verherrlichen und so weiter. Und in 1. Korinther 12, Vers 13 heißt es, dass er Wirkungen des Geistes verteilt, wie er will. Ja, also wir haben alle tagtäglich mit der Schwerkraft zu tun. Aber die Schwerkraft, die will nicht etwas. Das ist einfach eine Kraft, die wirkt, ja, und die uns da auf dem Boden hält. Ja, darum sind wir alle bodenständig. Aber es ist eben so, es ist keine Person und die handelt nicht und denkt nicht, aber der Heilige Geist, wie er will, teilt er zu. Oder in Apostelgeschichte 13 sagt er, dass jetzt Paulus und Barnabas ausgesondert werden sollen zu dem Dienst, zu dem er, der Geist, sie berufen hat. Also er beruft und sendet die Missionare aus. Das kann eine Kraft nicht. Und der Heilige Geist fühlt, in Epheser 4, Vers 30 heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid. Denkt, handelt, fühlt. Also, das ist diese Salbung. Und nun kann Johannes sagen, ihr habt diese Salbung, ihr jungen Gläubigen, ihr Kindlein, und wisst alles. Aber dieses Wissen zeigt sich insbesondere dadurch, dass sie eben die Stimme des guten Hirten kennen. Schlagen wir mal auf, Johannes 10. Das ist das Besondere bei Schafen. Und der Herr Jesus spricht in Johannes 10 über Schafe und vergleicht die mit den Gläubigen. Können wir lesen, Johannes 10, Vers 2 und 3.
Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus.
Nach 4 und 5.
Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgeführt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen.
Ja, also das ist das Besondere. Schafe sind absolut fixiert auf einen Hirten und auf seine Stimme. Wenn er ruft, dann gehen sie. Und übrigens, das funktioniert nicht nur mit der Stimme, das funktioniert zum Beispiel mit dem Motorrad. Also wenn der Hirte kommt mit seinem Motorrad, die kennen genau den Klang, dann reagieren sie auch schon. Aber die sind wirklich fixiert auf den Klang des Hirten. Wenn irgendein Auto vorbeikommt, dann reagieren sie nicht. Aber genau dieser knatterige Töff des Hirten, ja. Und hier aber betont der Herr Jesus die Stimme des Hirten. Sie kennen sie und folgen, aber wenn irgendein Fremder kommt und genauso die Locklaute des Hirten nachmacht, keine Chance für ihn, die Schafe reagieren nicht. Und so ist das, die jungen Gläubigen, dadurch, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben, haben die Stimme des guten Hirten kennengelernt. Und wenn er spricht, merken sie das sofort an der Stimme. Und sie kennen nicht alle Irrlehren, die es gibt. Die können denn jetzt nicht da sagen, ja, es gibt diese Irrlehre und diese und diese und diese und diese und die Mormonen sagen das, die Zeugen Jehovas sagen das, die christliche Wissenschaft, die weder christlich noch wissenschaftlich ist, sagt das und so weiter und so fort. Nein, aber wenn sie irgend mit solchen Lehren konfrontiert werden, merken sie, das ist etwas Fremdes. Das ist nicht die Wahrheit. Und genauso wie die Schafe dann vor einem Fremden fliehen, fliehen sie auch. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Und schauen wir mal, wir haben gelesen in Vers 18, dass in der Zukunft einmal der Antichrist kommen wird. Jetzt gibt es viele Antichristen. Aber der Antichrist wird kommen und wenn der sprechen wird, dann ist das so, wie beschrieben in Offenbarung 13, Vers 11.
Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache.
Ja, also der große kommende Diktator des Westens ist das Tier aus dem Meer, Kapitel 13, Vers 1. Aber der falsche Messias, der kommen wird in Israel und der mit dem Tier, dem Diktator des Westens, zusammenarbeiten wird, das ist das Tier aus der Erde. Offenbarung 13, Vers 11. Und äußerlich könnte man denken, das ist der Messias. Es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. 27 Mal in der Offenbarung, also dreimal, 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 wird der Herr Jesus genannt, das Lamm. Und das 28. Mal haben wir das hier, dass der Antichrist erscheint gleich einem Lamm. Aber man muss hören, wie er spricht. Und da merkt man, das ist die Stimme des Teufels. In der Offenbarung wird Kapitel 12 der Teufel der Drache genannt. Und es redete wie ein Drache. Und so können eben junge Gläubige genau merken, das ist falsch und wollen damit nichts zu tun haben. Und so sind sie geschützt. Und Johannes sagt in Vers 21 in unserem Kapitel, ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern weil ihr sie wisst und dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Und das ist so schön bei den jungen Gläubigen, wie da einfach ein natürlicher Schutz da ist gegen Falsches. Und was man aber feststellt ist, wenn Gläubige so eine gewisse Zeit auf dem Weg sind, und dann gibt es die Gefahr, dass sie irgendwie innerlich so, sie gewöhnen sich an alles Mögliche und auch vieles Interessante im Wort, das ist gar nicht mehr so interessant, es war immer interessant, aber weil es immer interessant war, ist es plötzlich nicht mehr so interessant. Und ja, und das ist ein gefährlicher Zustand. Und darum hat der Jesus, als er Petrus zum Hirtendienst einsetzte, in Johannes 21 am See Genezareth, da hat der Auferstandene ihm drei Aufträge gegeben im Zusammenhang mit Hirtendienst unter den Gläubigen. Und zwar sagt er in Johannes 21, Vers 15, ganz am Schluss.
Weide meine Lämmer.
Ja, weide meine Lämmer. Petrus in seinem Hirtendienst muss sich um die jungen Gläubigen kümmern, und zwar, dass sie gute Nahrung bekommen. Weiden, das bedeutet, sie führen, dass sie an gute, grüne Weiden gelangen. Und ein Hirt muss ja auch, bevor er die Schafe auf eine Weide lässt, zum Beispiel in der judäischen Wüste, wie das David gemacht hat, da muss er zuerst vorbereiten, er muss da über diese grüne Stelle gehen und suchen nach Giftkräutern, die muss er entfernen und dann dürfen die Schafe weiden. Und das ist das in Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Das ist der Tisch bereiten. Das Wort Tisch auf Hebräisch, Schulchan, das ist der normale Begriff für einen Tisch, auch mit vier Beinen. Aber ursprünglich bedeutet Schulchan im Althebräischen Fell. Das war also ein Fell, das man am Boden ausbreitete und dann da herum saß am Boden, wie das im Orient bis heute an vielen Orten üblich ist. Und das Fell am Boden ist eben der Tisch. Und für Schafe ist der Tisch eben diese grüne Weide, die bei der vorgesorgt ist, die giftigen Kräuter sind weg. Weide, meine Lämmer. Aber dann in Vers 17, Vers 16 am Schluss. Ja, bitte.
Hüte meine Schafe.
Du bist zu schnell für mich. Aber es ist genau das. Hüte meine Schafe. Schafe, das sind nicht Lämmer. Das sind eben schon groß gewachsene Lämmer. Und die sind in Gefahr. Und Gläubige, die schon länger unterwegs sind und denken, ja, sie sind eigentlich jetzt schon sehr gewohnt und sehr reif im Glauben und so weiter, die sind in Gefahr. Und die muss man hüten. Da muss man aufpassen, dass die eben sich nicht verführen lassen. Aber auch die muss man nicht nur mehr sagen, das ist gefährlich und das ist gefährlich und das ist gefährlich, sondern wir haben noch einen dritten Auftrag am Schluss von Vers 17 in Johannes 21.
Weide meine Schafe.
Das ist der dritte Auftrag. Weide meine Schafe. Auch denen, die schon lange auf dem Weg sind, muss man im Hirtendienst eben wunderbare Nahrung vermitteln. Aber man muss sie eben auch hüten. Und bei den Jungen sagt der Herr, weide meine Lämmer. Er sagt nicht, hüte meine Lämmer. Ja, und jetzt fahren wir weiter in 1. Johannes 2, 22. Wer ist der Lügner? Wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Wir wissen ja, wir haben das auch in der Einleitung so behandelt, der erste Johannesbrief wurde ja geschrieben als Kampfschrift gegen die Irrlehre der Gnostiker, die am Ende des ersten Jahrhunderts immer mehr an Zahl zugenommen hatten. Eben diese Antichristen, die einmal in den bibeltreuen Gemeinden da waren und plötzlich sind die weg und verkündigen nun ihre falschen Lehren. Und diese Gnostiker haben ganz viele Irrlehren gehabt. Zum Beispiel gab es den Irrlehrer Kerinth am Ende des ersten, Anfang des zweiten Jahrhunderts. Kerinth lehrte, Jesus sei ein normaler Mensch gewesen. Aber der Christusgeist sei dann später bei der Taufe am Jordan in ihn hineingegangen. Und dann sei quasi dieser Jesus zum Christus geworden. Aber eben, Jesus selber ist gar nicht der Christus. Da muss ein Christusgeist noch zusätzlich in ihn hineinfahren. Und das ist genau das. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Da wissen Sie Bescheid. Mit Leuten wie Kerinth haben wir gar nichts zu tun. Aber Johannes geht weiter und sagt, liest du nochmals, 22b.
Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet.
Ja, also den Vater und den Sohn leugnen, das heißt die Person des Vaters angreifen. Und Dinge, die das Wort Gottes über den Vater lehrt, eben negieren. Oder Dinge, die das Wort Gottes über den Sohn lehrt, negieren. Zum Beispiel lehrt die Schrift, dass der Sohn Gottes Gott ist von Ewigkeit her. Jesus Christus wird ja genannt in Offenbarung 19 das Wort Gottes. Und so wird er auch am Anfang des Johannesevangeliums genannt. Johannes 1, Vers 1. Lies du gerade Verse 1 bis 3.
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe Wort auch nicht eins, das geworden ist.
Danke. Also, nochmals in Offenbarung 19, Vers 13 heißt es von Jesus Christus, der aus dem Himmel kommen wird, als Richter der Welt, Herr der Herren und König der Könige, der wird er genannt und sein Name heißt das Wort Gottes. Also wenn hier steht, im Anfang war das Wort, dann ist gemeint Jesus Christus, der das Wort Gottes heißt. Aber es gibt Irrlehrer, die sagen, nein, im Anfang war das Wort, das ist einfach, dass Gott damals gesprochen hat, in 1. Mose 1. Und Gott sprach, es werde Licht. Ja, das sei das Wort. Yehi-Or. Es werde Licht. Yehi-Or, das sei das Wort. Und das sei am Anfang gewesen. Das sei nicht eine Person. Ja, aber Offenbarung 19, Vers 13 sagt, Jesus Christus ist das Wort Gottes. Und hier heißt es von ihm, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Da war Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn. Und dann wird noch erklärt, und das Wort war Gott. Aber das wäre ja Götzendienst zu sagen, Yehi-Or, das sei Gott. Da müsste man Yehi-Or anbeten. Das geht gar nicht. Aber Jesus Christus anbeten, jawohl. In Offenbarung 5 beten die 24 Ältesten das Lamm an, fallen nieder und sagen, du bist würdig. Und beten zu Jesus Christus. Aber eben, das Wort war Gott. Und dann wird erklärt von Jesus Christus, dieses war im Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe. Das heißt, Jesus Christus hat alles erschaffen. Und dann wird gesagt, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Aber die Gnostiker, die sagten, Jesus Christus ist nicht von Ewigkeit her. Er ist entstanden. Schon vor langer Zeit, aber er sei entstanden. Aber hier wird gesagt, dass alles durch Jesus Christus geworden ist. Und ohne Jesus Christus wurde auch nicht etwas von all dem, was einmal entstanden ist. Also es gibt keine Ausnahme von etwas, das geworden ist, das nicht durch Jesus Christus geworden ist. Und damit kann man also mathematisch beweisen, Jesus Christus ist ewig. Er ist nicht entstanden. Alles, was je entstanden ist, ist durch ihn entstanden und da gibt es auch nicht eine Ausnahme. Aber wenn man sagen würde, Jesus Christus sei die erste Schöpfung von Gott Vater, dann gäbe es ja eine Ausnahme. Aber das Wort ist so klar und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Aber die greifen den Sohn an und damit greifen sie auch den Vater an, als den ewigen Vater. Denn sie sagen, dass Gott Vater nicht von Ewigkeit her Vater ist, von Jesus Christus. Und so leugnen sie den Vater und leugnen den Sohn. Aber Johannes sagt klar, dies ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und wer Jesus Christus angreift in seiner ewigen Sohnschaft, in seiner ewigen Gottheit und in allem, was das Wort über ihn sagt, der hat auch den Vater nicht. Also man kann nicht sagen, ja, ich bin in Beziehung zu Gott Vater und man leugnet die Gottheit Christi. Nein, da hat man den Vater auch nicht. Man hat keine Beziehung zu Gott. Und das ist also sehr radikal, was hier gesagt wird. Und das verurteilt eben all diese gnostischen Irrlehrer damals. Und man muss sagen, dass sich dann immer mehr Variationen gebildet hat von Irrlehren. Aber was bei diesen unzähligen falschen Lehren, gerade im 2. und 3., 4. Jahrhundert, gemeinsam war, irgendwie griffen sie die Herrlichkeit des Sohnes Gottes an. Irgendwo haben sie ihn eben erniedrigt, seine Herrlichkeit weggenommen. Und dann kann man sagen, so erkennen wir Antichristen. Und wenn man dann sich überlegt, so einige Jahrhunderte nach Johannes trat in der saudischen Halbinsel ein Mann auf, der sagte, ich bin ein Prophet Gottes. Und ich vollende, was schon in den Evangelien steht. Er sagte auf Arabisch, im Injil steht. Und meine Botschaften sind eine Bestätigung davon. Ja, es geht um den Koran. Die koranischen Offenbarungen, die sagen zum Beispiel in der Sure 19, das ist eine Sure, also ein Kapitel, das heißt Mariam. So sagt man auf Arabisch Miriam. Mariam. Und da wird gesagt in Sure 19, 35, dies ist Isa, der Sohn der Maria. Das Wort der Wahrheit, das sie bezweifeln. Nicht steht es Allah an, einen Sohn zu zeugen. Preis ihm. Wenn er ein Ding beschließt, so spricht er nur zu ihm, sei. Und es ist. Das ist die koranische Lehre. Jesus, sie nennen ihn im Koran arabisch Isa, sei der Sohn der Maria. Aber nicht, dass Jesus Christus eben schon war, vorher. Und dann, wie es in Johannes 1, Vers 14 heißt, das Wort wurde Fleisch. Das Wort, das ewig ist, alles erschaffen hat und im Anfang da war. Das Wort wurde Fleisch. Nein, es gibt keine Existenz vor seinem Menschsein hier. Und der Koran sagt, Allah habe einfach gesagt, sei und es ist. Also Allah habe Isa aus dem Nichts im Mutterleib der Maria erschaffen. Das ist die koranische Lehre über Jesus. Und Allah habe keinen Sohn. Und so ist es auch nochmals betont in der kürzesten Sure. Die sind ja im Prinzip so angeordnet, die Kapitel werden immer kürzer bis zum Schluss. Und ganz am Schluss wird diese der Sure nochmals betont, dass also Allah keinen Sohn habe in den letzten Suren. Damit leugnen sie den Sohn. Muhammad leugnete den Sohn und damit hat er auch den Vater nicht. Aber man muss sich vorstellen, daraus entstand eine Religion, zu der weit, weit, weit mehr als eine Milliarde Menschen heute gehören. Und sie alle werden gelehrt, dass also Jesus nicht der Sohn Gottes ist. Und hier schreibt Johannes Jahrhunderte zuvor, dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Das ist unglaublich, nicht wahr? Und damit wird eben klar, dass das nicht die Vollendung der Bibel ist, denn Johannes musste ja die Offenbarung schreiben und damit die Bibel abschließen. Schauen wir mal, was er da schreibt in Offenbarung 22, Vers 18. Da haben wir das Schlusswort von Jesus Christus selber.
Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buch geschrieben ist.
Ja, also, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, Muhammad sagte, ja, er bestätige das Alte und das Neue Testament. Und der Koran, das sei das Siegel der Bibel. Und dabei sagt das letzte Kapitel der Bibel, wenn jetzt noch jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, eine weitere Offenbarung, dann wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch stehen. Also ganz klar, Jahrhunderte bevor es überhaupt einen Muhammad in der Wüste, der saudischen Wüste gab, war das klargestellt. Jemand wollte noch was fragen zwischendurch?
Da steht bei mir im Buch des Lebens. Das wäre nach dem Baum des Lebens. Ist das das Gleiche?
Ah, das ist ein Unterschied zwischen Mehrheitstext und Textus Receptus. Also der Mehrheitstext hat hier...
also es steht bei mir auch Buch, aber er wird seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens.
Jawohl, genau. Und das ist die Lesung nach der Mehrheit der Handschriften. Ja. Ja, noch etwas? Also sehr eindrücklich, und diese Stellen muss man wissen, wenn man auch mit Muslimen spricht. Aber nicht in einer kämpferischen Art, aber einfach die Sachen darlegen. Und dann wird klar, für jemanden, man kann das nicht zusammentun mit der Bibel. Geht gar nicht. Denn davor wird er gerade gewarnt. Und schauen wir mal, was Paulus schreibt in 2. Korinther 12. 2. Korinther 11, meine ich. Und zwar sagt er, er fürchtet, dass die Korinther verführt werden könnten durch ihr Lehre. Und da lesen wir 2. Korinther 11, Verse 3 und 4.
Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so euer Sinn verdorben und abgewandt werde von der Einfalt gegenüber dem Christus. Denn wenn der kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es gut.
Schrecklich. Also Paulus sagt, drei Gefahren. Ein anderer Jesus, ein anderer Geist und ein anderes Evangelium. Zum Beispiel, ein anderes Evangelium ist das Evangelium von Rom. Das besagt, der Mensch wird gerettet durch Glauben plus gute Werke. Und die Bibel sagt ganz klar, dass man errettet wird durch Glauben allein, ohne Werke. Galater 2. Das ist ein anderes Evangelium. Das Evangelium von Glauben plus Werken. Das ist dieses Problem, anderes Evangelium. Dann haben wir das Problem, ein anderer Geist. Und das ist ein ganz großes Problem in der charismatischen Bewegung. Denn da kann man nachweisen, dass da ein anderer Geist wirkt. Wenn zum Beispiel Menschen plötzlich rückwärts fallen und die Kontrolle verlieren und Tierlaute von sich geben oder sich am Boden drehen und unwürdig lachen, das ist ein unreiner Geist. Aber da wird gesagt von vielen, das ist der Heilige Geist. Nein, das ist ein anderer Geist. Und Paulus sagt zu den Korinthern, wahre Gläubige, wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es gut. Also das waren jetzt wirklich Schafe, die man weiden musste. Und jetzt hier hüten musste. Sie waren in Gefahr. Ein anderer Geist. Aber dann haben wir einen anderen Jesus. Nun, der Jesus, von dem Korinth sprach, das war eben nicht der Jesus der Bibel. Aber er nannte den auch Jesus. Es kommt nicht auf den Namen drauf an, sondern es kommt darauf an, was man meint mit Jesus. Der Jesus des Koran, Isa, das ist nicht der Jesus der Bibel. Glücklicherweise kann man dort im Arabischen einen Unterschied machen. Die arabischen Gläubigen, wie nennen die Jesus Christus? Also auf Arabisch. Nein, Yeshua. Yeshua al-Masih. Jesus, der Messias, der Christus. Yeshua. Und da kann man deutlich unterscheiden, weil Muslime, die sprechen immer über Isa. Das ist die Form für Jesus im Koran. Und da kann man ganz klar sagen, ich glaube an Yeshua und nicht an Isa. Das ist nicht der gleiche. Aber es ist eben auch so bei den Mormonen, die sprechen auch über Jesus Christus. Aber wenn man dann fragt, ja, ganz genau, was sagen eure Schriften, wer ist Jesus Christus? Dann kommt heraus, das ist ein Geistwesen, Bruder von Luzifer. Das ist Gotteslästerung. Das ist nicht der Jesus der Bibel. Die Mormonen fallen unter das Urteil, dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Die Zeugen Jehovas, die sagen, Jesus sei ein Geistwesen, und zwar der Engel Michael. Ja, die Lehre, Jesus Christus sei der Engel Michael, die erste Schöpfung von Jehova. Und der Engel Michael sei dann ein Mensch geworden, das sei Jesus. Und sie sagen Jesus Christus. Und wir glauben an Jesus Christus. Ja, aber man kann das gleiche Wort nehmen, aber einen anderen Inhalt haben. Das ist nicht der Jesus der Bibel. Und der Jesus der modernen Theologen, die sagen, Jesus war ein guter Mensch, ein Lehrer der Wahrheit, der Gerechtigkeit. Aber ist er von Ewigkeit der Sohn Gottes? Ist er Gott? Nein. Das sind alles Antichristen. Alle diese liberalen Theologen und Pfarrer, die nicht die Gottheit Christi bekennen, von Ewigkeit her, das sind Antichristen. Jetzt merken wir, es sind heute noch viel, viel mehr als in den Tagen von Johannes. Und er sagte, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Vers 18. Aber die sind noch zahlreicher. Und man denkt, diese Sekten wie Zeugen Jehovas, Mormonen, die sind vollkommen unterschiedlich in ihren Gedankengebäuden. Aber wo sie sich einig sind, ist, Jesus Christus ist nicht Gott von Ewigkeit. Christliche Wissenschaft, habe ich schon angetönt, ist weder wissenschaftlich noch noch christlich, aber das ist auch ein anderer Jesus. Die glauben auch nicht an die ewige Gottheit Christi. Und auf dem Internet tummeln sich so Einzelbotschafter, die die Dreieinheit Gottes leugnen und eben damit auch die Gottheit Christi leugnen. Das sind alles Antichristen. Und die verwirren die Leute. Aber eben darum hat Johannes diesen Abschnitt geschrieben: Kindlein, es ist letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Und er sagt nochmals, wie man bewahrt bleiben kann, nämlich in Vers 24, ihr nun, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Also das Wort, das der Herr Jesus gebracht hat, als er in diese Welt kam, an seiner Botschaft festhalten. Und der Jesus hat gesagt, und ich sende euch den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und damit hat der Jesus auch die Offenbarung, die dann ab Pfingsten durch den Heiligen Geist inspiriert wurde, in den Briefen des Neuen Testaments, ja, in dem gesamten Neuen Testament, das hat er alles bestätigt. Das ist dieses Wort von Anfang an. Und an dem muss man festhalten. Und das Typische ist eben an ihr Lehren, dass sie sich entwickeln können, weitergehen können. Und von diesen Irrlehren wird gesagt, im zweiten Johannesbrief, können wir das kurz aufschlagen, das klingt ja ganz genau gleich, aber hier spricht Johannes zu einer Frau und ihren Kindern. Liest du, Sven, in 2. Johannes, Vers 6b. Dies ist das Gebot.
Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang an gehört habt, dass sie darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist.
Noch ein bisschen weiter.
Gebt Acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn.
Ja, also hier sagt er von Leuten, die weitergehen und nicht bleiben in der Lehre des Christus. Also alle diese Irrlehrer, die haben neue Gedanken aufgebracht, die man im Wort Gottes eben nicht findet und die dem Wort Gottes widersprechen. Und das ist jetzt dieses Phänomen des sich weiterentwickelns. Und darum gibt es diese Lehre, jene Lehre und nochmals eine andere Lehre und nochmals eine andere Lehre. So viele falsche Lehren, das sind alles Weiterentwicklungen. Und er sagt, jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Und wenn wir das nochmal vergleichen mit 2 Vers 24 in unserem ersten Brief, ihr nun, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Nicht etwas Neues und nicht weiter, sondern bleiben beim alten Wort. Und noch etwas, wenn es hier heißt in 2. Johannes Brief Vers 9, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt. Der Ausdruck, die Lehre des Christus, das könnte ja rein grammatikalisch bedeuten, die Lehre, die Christus gebracht hat, ja? Aber im Griechischen gibt es auch den, man nennt das Genitivus, Objektivus. Das heißt also, die Lehre über Christus, wer Christus ist. Und hier geht es eben im Zusammenhang darum, wer Jesus Christus ist. Und das ist der Sinn, die Lehre über Christus, wer da nicht bleibt, seine Gottheit und seine wahre Menschheit, seine Sündlosigkeit, seine ewige Sohnschaft und so weiter, wer das bekämpft, der bleibt nicht in der Lehre des Christus. Und das Wort ist hart, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Und hier, wenn wir schon an dieser Stelle sind, noch eine Anmerkung. Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Frage, haben alle in ihrer Bibel die Übersetzung Jesus Christus im Fleisch kommend? Oder haben gewisse das ein bisschen anders?
Gekommen ist.
Und das stimmt nicht. Stimmt nicht. Es muss heißen, Jesus Christus im Fleisch kommend. Denn ist das Wort erchomenos. Kommend. Und das ist eben nicht das Gleiche. Wir haben in 1. Johannes 4, Vers 1, können wir da kurz lesen?
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt.
Ihr seid aus... Das reicht. Also, hier wird gesagt, dass eben falsche Propheten, falsche Lehrer, Antichristen, dass die nicht bekennen, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Das sollte bei allen so heißen. Und das heißt es auch. Und im Griechischen steht das eben so, gekommen. Das ist eine Vergangenheit. Aber in 2. Johannesbrief heißt es, kommend, erchomenos. Und zwar meint das eben die Zukunft. Zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 4 heißt es, von Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Und das meint, dass er kommen wird in der Zukunft. Erchomenos. Das ist das Gleiche wie hier. Erchomenos. Also, die Gnostiker, die haben gelehrt, Jesus Christus sei nicht ein wirklicher Mensch geworden. Er sei nur in einem Scheinleib erschienen. Oder eben Korinth lehrte, das war quasi ein Christusgeist, der sei dann in Jesus hineingefahren. Aber der ist nicht im Fleisch gekommen. Ja, merkt man das? Nicht im Fleisch gekommen. Und so haben sie also seine Menschwerdung geleugnet. Auch die gesagten, es sei nur ein Scheinleib gewesen, er habe nicht wirklich Fleisch und Blut angenommen. Das sind Antichristen. Aber jetzt muss man noch beachten, in 2. Johannes heißt es, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Die Zeugen Jehovas, die lehren, Jesus sei gestorben und am dritten Tag auferstanden. Und dann muss man sich fragen, er ist auferstanden? Ja, also sein Körper im Grab ist wieder auferstanden. Nein. Ja, aber das Grab war ja leer. Jehova habe den Körper verschwinden lassen. Jesus Christus sei als Geist auferstanden. Aha. Aber in Lukas 24 kommt der Jesus in die Mitte der Jünger und sie haben Angst und meinen, sie würden einen Geist sehen. Und dann sagt er, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, das ich habe. Fleisch und Bein als Knochen. Er war kein Geist. Aber die lehren das. Und wenn man einen Zeugen Jehovas fragt, ja, also als Geist auferstanden, dann ist er also als Geist in den Himmel gegangen, ja. Als Geist sich zu Rechten Gottes gesetzt, ja. Und er wird als Geist wiederkommen, ja. Nicht als Mensch. Nein. Ja, dann lehrt ihr nicht, dass er im Fleisch kommt. Das heißt, als wirklicher Mensch kommt. Und der Jesus sagt ja in Matthäus 24, der Sohn des Menschen wird kommen auf den Wolken des Himmels. Der Sohn des Menschen. Das meint eben der Messias als Mensch. Er wird im Fleisch kommend erscheinen. Und darum kann man sie sofort widerlegen, das sind Antichristen. Verführer. Es wimmelt ja nur. Ja, natürlich. Aber dann sagt Johannes den Kindlein in 1. Johannes 2, Vers 25, Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Und da weist er hin, eben auf dieses Wunderbare, was der Herr Jesus selbst ist. Er konnte ja sagen in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also die, die den Sohn haben, die haben das ewige Leben. Weil das ewige Leben nicht etwas ist, sondern das ist Jesus Christus. Übrigens, da haben wir auch wieder eine Parallele zu 1. Mose, nämlich nach dem Sündenfall wussten Adam und Eva, jetzt müssen sie sterben. Aber dann hat Gott den Erlöser angekündigt und Adam hat das geglaubt und wusste, also werden nicht sofort sterben. Es muss ja noch ein Same der Frau kommen. Also Eva muss auf jeden Fall ein Kind bekommen. Und dann gab er ihr einen neuen Namen und nannte sie in 1. Mose 3, Vers 20 Eva. Das heißt Leben. Er glaubte an das Evangelium. Und es ist ein Evangelium des Lebens. Das ewige Leben. Und dann sagt Johannes, Vers 26, dies habe ich euch im Hinblick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist, und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Sie haben den Heiligen Geist bekommen, und wenn sie so eben die Stimme des guten Hirten kennen und wirklich auf diese Stimme hören und auf fremde Stimmen nicht hören, dann können sie bewahrt bleiben. Und der Heilige Geist wird sie weiter belehren, und so können sie in ihm fortdauernd bleiben. Und wir haben jetzt so verschiedene Beispiele gehört, aber das könnte man alles noch viel mehr ausweiten. Zum Beispiel die Anthroposophen. Dieses System von Rudolf Steiner. Die sagen, es gäbe zwei Jesus-Knaben. Ein Jesus aus dem Matthäusevangelium, und dort gäbe es das Geschlechtsregister von ihm über David Salomo, und dann gäbe es einen Jesus aus dem Lukas-Evangelium. Die seien beide in Bethlehem geboren worden, aber mit 12 Jahren sei dann der Geist aus dem Jesus des Matthäus-Evangeliums, und das sei der Geist von Zarathustra, sei aus diesem Körper rausgegangen und in den Körper des Lukas-Evangelium Jesus hineingegangen. Vorstellen. Und dann, erst bei der Taufe, da sei dann der Christusgeist, ein Sonnengeist, sei dann gekommen und in diesen Jesus hineingefahren. Und da sei er zum Christus geworden. Und da merken wir, das ist alles antichristliche Lehre. Aber diese Dinge sind gerade für intellektuelle Leute, die ein bisschen esoterisch angehaucht sind, sind diese Dinge attraktiv. Aber eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, ist es völlig wirr. Denn das Matthäus-Evangelium zeigt übrigens das Geschlechtsregister von Josef. Das ist das juristische Geschlechtsregister von dem Pflegevater. Und nur Lukas 3 zeigt das Geschlechtsregister von Maria, um zu beweisen, dass der Herr Jesus als Nachkomme von dem Samen der Frau eben ein wirklicher Nachkomme ist von König David über die Linie von David, von Maria, die auch auf David zurückgeht. Aber so kann man auch die Anthroposophie widerlegen. Also unsere Verse sind dazu da, ein System nach dem anderen zu Fall zu bringen und zu erkennen, das geht nicht, das ist nicht die Wahrheit. Und eben gerade junge Gläubige, die müssen so in diesen Dingen belehrt werden, damit sie in dieser Fülle des Internets, das sind so trübe Quellen da, eben nicht hineinfallen. Da müssen wir haben noch viel, viel mehr Gefahren als die Gläubigen vor 30, 40 Jahren. Es war schon damals gefährlich. Und wir mussten auf der Hut sein. Aber heute noch mehr. Die schlimmsten Lehren sind ein Fingerklick von uns entfernt. Und da brauchen wir große Bewahrung. Und darum braucht es auch in der Gemeinde eben diese Dienste, dass man die Lämmlein weidet, die Schafe hütet und die Schafe auch weidet. Und wirklich Nahrung gibt, die den Herrn Jesus den Herzen nahebringen und ihn kostbar, herrlich und wunderbar vorstellen. Wollen wir hier schließen.